58.
1809. Andreas Hofers kaiserliche Ehrenmedaille. Der Mann vom Land Tirol. Der Berg Isel hat weder etymologisch noch geologisch etwas mit einem Berg zu tun. Er ist ein besserer Hügel von knapp 750 Metern im Süden der Tiroler Hauptstadt Innsbruck. Trotzdem ist er ein beeindruckender historischer Ort, denn hier wurde im Jahr 1809 Geschichte geschrieben und ein Mythos begründet. Viermal stellten sich hier Tiroler und auch Tirolerinnen den Soldaten Napoleons zur Schlacht. Dreimal waren die RebellInnen siegreich. Erst beim vierten Mal behielten die Truppen des französischen Kaisers die Oberhand. Auch wenn sich in den letzten Jahren viele HistorikerInnen kritisch mit der Person Andreas Hofers, des Anführers der schließlichen Verlierer, beschäftigt haben, so gilt dieser doch manchen immer noch als Freiheitsheld par excellence und als Vorkämpfer für die Rechte Tirols. Er ist die meist verehrte historische Figur sowohl in Nord- als auch in Südtirol, ein Prototyp des charismatischen Partisanenkommandeurs. Überall im Land wurden diesem leuchtenden Heros Denkmäler errichtet, auch heute noch legen Menschen dort huldvoll Kränze nieder. Da stellt man sich als Nicht-Tirolerin doch die Frage, warum der Aufstand von ein paar starrköpfigen Bauern und Bäuerinnen, der letztlich erfolglos blieb und kaum dauerhafte Spuren in der Geschichte hinterlassen hat, 200 Jahre später immer noch und nicht nur in Tirol emotionalisiert. Versuchen wir uns der Frage sachlich-historisch anzunähern. Im Jahr 1805 hatte Napoleon mit seinen deutschen Verbündeten, darunter Bayern, Krieg gegen die Alliierten um Großbritannien, Russland und Österreich geführt. Napoleon hatte in der Schlacht von Ulm gesiegt. Einen Tag später war die französische Flotte in der Schlacht von Trafalgar geschlagen worden. Eine vereinigte russisch-österreichische Armee war kurz darauf in der Schlacht bei Austerlitz wiederum von Napoleon besiegt worden. Daraufhin hatte Österreich noch im selben Jahr den Frieden von Pressburg schließen müssen, während Russland und Großbritannien den Krieg fortgesetzt hatten. Das Ergebnis dieses Krieges war gewesen, dass Großbritannien zur See fortan die beherrschende Macht war. In Kontinentaleuropa dominierte jedoch Napoleon. Dieser gestaltete im Jahr 1806 die Verhältnisse, vor allem in Deutschland, grundlegend um. Er schuf den Rheinbund, dessen Mitglieder aus dem Heiligen Römischen Reich austraten. Kaiser Franz II. Legte daraufhin die Krone des Reiches nieder und wurde Kaiser Franz I. von Österreich. In besagtem Frieden von Pressburg hatte der siegreiche Napoleon 1805 das damals noch nicht getrennte Tirol seinen Verbündeten, den Bayern, zugesprochen und diese hatten begonnen, in ihrer neuen Provinz eine Reihe von Reformen umzusetzen. Die einziehenden Beamten hatten den Auftrag, Tirol in ein modernes Verwaltungsgebiet zu verwandeln, Steuern einzuheben und Truppen zu rekrutieren. Dabei missachteten die Bayern die alte Tiroler Wehrverfassung, das sogenannte Landlibell, eine Urkunde von Kaiser Maximilian I. aus dem Jahr 1511, der zufolge die Tiroler nur innerhalb des Landes Tirol Kriegsdienst zu leisten hatten. Auch die Wiedereinführung der josephinischen Kirchenreform und die damit verbundene Säkularisierung durch die bayerische Herrschaft wollten die TirolerInnen nicht akzeptieren. Unter der Fremdherrschaft sollte nämlich die unverhältnismäßig hohe Zahl an kirchlichen Feiertagen, Wallfahrten und Priestern reduziert werden. Klar, dass sich da im erzkatholischen und wehrhaften Tirol Widerstand regte. Andreas Hofer kann auch vor diesem Widerspruch zwischen reaktionärer Freiheit und fremdbestimmter Aufklärung interpretiert werden. Er wurde 1767 in Passaia im heute italienischen Südtirol als Sohn eines Gastwirts geboren. Durch Erziehung und Umfeld sehr katholisch geprägt, war Andreas Hofer doch auch Nutznießer der Aufklärung. Er kam in den Genuss der theresianischen allgemeinen Schulpflicht, lernte lesen, rechnen und leidlich gut schreiben. Seine Mutter Maria starb 1770, als er erst 3 Jahre alt war. Von Anna Frick, der neuen Frau seines Vaters, wurde er nicht besonders gut behandelt. Hofers Vater starb 1774 und die zu ihm unfreundliche Stiefmutter übernahm die Führung der Gastwirtschaft. Bis zu Andreas Volljährigkeit führte dann der Mann einer seiner Schwestern die väterliche Land- und Gastwirtschaft am Sand. Die ständigen Streitigkeiten zwischen seiner Stiefmutter und seinem Schwager, der hohe Schulden anhäufte, waren wohl der Hauptgrund, weswegen Andreas Hofer noch vor seiner Volljährigkeit bei verschiedenen Wirten und auch Weinhändlern gegen Kost und Logis beschäftigt war. Er hielt sich unter anderem in Welschtirol, dem heutigen Trentino, auf, lernte Italienisch und kam auf seinen Reisen wahrscheinlich bis nach Oberitalien. Auf diesen Fahrten konnte sich Andreas Hofer gute Kenntnisse von Land und Leuten im weiteren Umkreis aneignen. Laut Überlieferung war er gesellig, ein guter Kartenspieler, ein treffsicherer Schütze und ein charismatischer Wortführer. Sein Führungspotenzial bewies Andreas Hofer, als er mit 29 Jahren als Korporal in eine Meraner Schützenkompanie eintrat. Ein Jahr später war er bereits Hauptmann der ersten Passaierer Landsturmkompanie mit einer Stärke von 129 Mann. Als 1809 erneut ein Waffengang zwischen Österreich und Frankreich bevorstand, wurde Hofer zum Oberkommandanten der Tiroler Schützen ernannt, die jedoch von Rechts wegen auf französischer Seite zu stehen hatten. Bayern hatte, wie gesagt, eine radikale Modernisierung nach französischem Vorbild in Tirol durchgesetzt. Das Land bekam eine Verfassung, die Freiheits- und Gleichheitsrechte garantierte, die Leibeigenschaft und ständische Privilegien wurden abgeschafft, Katholiken und Lutheraner wurden einander gleichgestellt. Als erstes Land der Welt hatte Bayern die Pockenimpfung eingeführt. Doch die TirolerInnen wollten diese Modernisierung nicht. Sie sahen althergebrachte Rechte und die Machtstellung der katholischen Kirche bedroht. Einer der Anführer des Aufstandes, ein Kapuzinerpater, predigte gegen die Pockenimpfung, weil sie Gottes Werk durchkreuze und bayerisches Denken einimpfe. Die Zwangsaushebung von Rekruten für die bayerische Armee führte schließlich zum Aufstand, der am 9. April 1809 in der Tiroler Hauptstadt Innsbruck losbrach. Dieser Aufstand, der in Tirol bis heute meist als Freiheitskampf gegen bayerische und französische Fremdherrschaft verstanden wird, zeigte also stark reaktionäre, antiaufklärerische Züge. Andreas Hofer selbst verbot nach dem ersten Sieg alle Bälle und Feste und befahl per Erlass, dass Frauenzimmer nicht mehr ihre Brust und Armfleisch zu wenig und mit durchsichtigen Hadern bedecken durften. Andreas Hofer wurde als Oberkommandant an die Spitze der gegenbayerischen Bewegung gewählt. Was folgte, wurde zur regelrechten Blaupause des modernen Guerillakrieges. Mit rund 6000 Schützen verschanzte sich Hofer auf dem Berg Isel und ließ die Bayern kommen. Deren modern gedrillte und gegliederte Regimenter hatten in den engen Tälern kaum die Chance, ihre Linien zu entfalten und Artillerie und Kavallerie in Position zu bringen. Die Tiroler dagegen, die jeden Weg und Baum im Gelände kannten, griffen einzelne Verbände aus dem Hinterhalt an, störten den Nachschub und feuerten aus guter Deckung auf die angreifenden bayerischen Bataillone. Die erste Schlacht am Berg Isel konnte Hofer so für sich entscheiden, Noch im April zogen die Österreicher und die Tiroler Rebellen in Innsbruck ein. Den bayerischen und französischen Truppen gelang es jedoch, Teile Tirols wieder unter ihre Kontrolle zu bringen und Innsbruck zurückzuerobern. Vom 25. bis zum 29. Mai 1809 kam es zur zweiten Schlacht am Berg Isel, wobei sich die bayerischen Soldaten schließlich wieder geschlagen ins Unterinntal zurückziehen mussten. Es folgte der Znaimer Waffenstillstand mit erneuter Besetzung Tirols durch napoleonische Truppen. Die entscheidende dritte Schlacht am Berg Isel am 13. August endete mit einem Patt. Beide Seiten glaubten verloren zu haben, bis Hofer überraschend gemeldet wurde, dass die bayerischen und französischen Truppen abgezogen waren. Zwei Tage später zog Hofer wieder in Innsbruck ein. In Wien hatte man zu diesem Zeitpunkt Andreas Hofer und Tirol bereits aufgegeben. Trotzdem wurde dem Rebellen, der für Kaiser Franz II. I. doch nur ein Spielball der eigenen Interessen gewesen war, noch am 4. Oktober 1809 eine goldene Ehrenkette verliehen, eben die hier präsentierte. Die Ehrenmedaille zur Erinnerung an die Erhebung Österreichs zum Kaisertum zeigt auf der Vorderseite das Porträt von Kaiser Franz II. I. und auf der Rückseite die Fassade eines antiken Tempels mit Kaiserthron. Der Kaiser hatte zusammen mit der Kette auch 3000 Golddukaten geschickt und die Zusicherung, die Tiroler zu unterstützen. Außerdem erhob er Andreas Hofer in den Adelsstand. Am Schluss einer feierlichen Messe in der Hofkirche wurde dem Freiheitskämpfer Andreas Hofer vom Abt am Hochaltar diese geweihte Ehrenkette umgelegt. Im Jahr 1882 wurde das Schmuckstück übrigens von der Witwe eines Enkels von Andreas Hofer, dem Ferdinandeum in Innsbruck, unter der Bedingung vermacht,
dass in dem Falle, wenn das Museum aufhören sollte, ein tirolerisches zu sein, oder wenn es aufgelöst werden sollte,
die Ehrenkette wieder an den zu jener Zeit ältesten männlichen Nachkommen der Familie Hofer zurückzugeben sei. Nur 10 Tage nachdem Andreas Hofer derart geehrt und den TirolerInnen Unterstützung zugesichert worden war, unterzeichnete der Kaiser den Friedensvertrag von Schönbrunn, in dem Tirol erneut den Bayern zugesprochen wurde. Auch für die Verheiratung von Marie-Louise, der Tochter des Kaisers, mit Napoleon, bündnispolitische Heiratspolitik in guter habsburgischer Tradition, wurden längst Vorkehrungen getroffen. Dieser Friede von Schönbrunn, der in Tirol unbestätigt blieb und als Verrat galt, motivierte Hofer erneut zum Aufstand, der allerdings am 1. November 1809 mit der Niederlage der Tiroler in der 4. Bergiselschlacht endete. Hofer floh nach Südtirol. Die Franzosen setzten auf ihn ein Kopfgeld aus, dem ein gewisser Franz Raffel nicht widerstehen konnte. Er verriet das Versteck Hofers und dieser wurde am 28. Januar 1810 gefangen genommen und am 20. Februar auf Befehl Napoleons im italienischen Mantua erschossen. Am selben Tag wurde übrigens auch Peter Meyer, ein Mitkämpfer Hofers und Verwandter unseres Dreckpaten, in Bozen hingerichtet. Schon zum Zeitpunkt seines Todes war Andreas Hofer zum Helden verklärt. Dem Habsburger Kaiser und seinem Kanzler Metternich war der Hofer-Kult jedoch ziemlich suspekt. Erste Theaterstücke zu den Geschehnissen 1809 wurden von der Zensur verboten. Die politische Lage in Europa hatte sich schnell und gründlich verändert. Napoleon musste 1814 abdanken, Tirol war wieder österreichisch geworden und Habsburg missachtete nun die alte Tiroler Verfassung mit ihren Privilegien, genauso wie es zuvor die Bayern getan hatten. Der Kaiserhof verstärkte sogar noch den Zentralismus und den Steuerdruck. Erst als 1823 die Gebeine Hofers in Mantua heimlich ausgegraben und nach Innsbruck geschafft wurden, musste Wien gute Miene zur Heldenverehrung des Tirolers machen. Man gewährte Andreas Hofer ein Grab in einer Ecke der Innsbrucker Hofkirche und erklärte ihn zum opferbereitesten Untertanen Habsburgs. Hofer war und ist nun vollends zum Mythos geworden. Das Andreas-Hofer-Lied ist heute die Landeshymne des österreichischen Bundeslandes Tirol und im italienischen Südtirol gibt es nach wie vor Bestrebungen, es auch dort zur Landeshymne zu erklären. Die Instrumentalisierungen von Andreas Hofer scheinen kein Ende zu nehmen. Auch im 21. Jahrhundert haben wir das Phänomen der verklärenden Heroisierung offensichtlich noch nicht überwunden. Am 20. September 2009 fand der Höhepunkt des 200 Jahre Andreas Hofer Gedenkjahres in Innsbruck statt. An dem Festumzug nahmen rund 28.000 Mitglieder von Traditionsverbänden teil. Die Parade dauerte fast 5 Stunden und zog an der Ehrentribüne vorbei, auf der sich unter anderem der Bundespräsident, damals Heinz Fischer, der Bundeskanzler, zu dem Zeitpunkt Werner Faymann, und die Landeshauptleute der 3 historischen Tiroler Landesteile befanden. Rund 70.000 ZuschauerInnen nahmen am Festzug teil. Eine riesige Dornenkrone, Symbol für die Unterdrückung der Südtiroler durch Italien, wurde beim Umzug mitgeführt, jedoch durch Rosen symbolisch entschärft. Die Betonung des europäischen Charakters von Seiten der Spitzenpolitiker wirkte bei einer derartig spektakulären Heimat- und Heldenveranstaltung doch ziemlich unglaubwürdig. Nicht um Heimatverbundenheit ins Lächerliche zu ziehen, nicht um mit dem Finger auf patriotische Attitüden von Landsleuten zu zeigen, sondern um mich selbst an der nationalen Nase zu nehmen, zitiere ich zum Schluss als Gegengewicht zu Nationalismus, Reaktionismus und verklärtem Traditionalismus Heinrich Heine, der schon im 19. Jahrhundert über die Tiroler Rebellen spottete.
Von der Politik wissen sie nichts, als dass sie einen Kaiser haben, der einen weißen Rock und rote Hosen trägt. Als sie erfuhren, dass sie jetzt einen Fürsten bekommen, der einen blauen Rock und weiße Hosen trage, da griffen sie zu ihren Büchsen, küssten Weib und Kind und stiegen von den Bergen hinab und ließen sich totschlagen für den weißen Rock und die lieben alten roten Hosen.
Vom Weltenbürgertum in Friede und Freiheit sind wir auch im 21. Jahrhundert noch weit entfernt.